Hemingway hat mal gesagt, man braucht 2 Jahre, um sprechen zu lernen und 50, um schweigen zu lernen. Da ist wohl was dran. Besonders in unserer heutigen Zeit hat man ja manchmal so den Eindruck, dass unaufhörlich geredet wird. Also jeder meldet sich zu Wort, zu allem. Ob und was man jetzt genau zu sagen hat, ist ja eigentlich eher zweitrangig. Hauptsache, man hat sich mal wieder ins Gespräch gebracht. Wenn aber pausenloses Reden mehr und mehr zum Lebensstil wird, müssen wir vielleicht ganz neu das Schweigen einüben. Es gibt allerdings Momente, da schweigen Menschen, ohne dass sie es groß geübt haben oder es sich unbedingt vorgenommen haben, einfach aus der Situation heraus. Und dieses Schweigen kann durchaus lauter reden als Worte. Es gibt ja so ganz verschiedene Arten von Schweigen. Also zum Beispiel das Verstockte oder Beleidigte oder ja so konflikthafte Schweigen. Also wenn dicke Luft ist, wenn wir nicht mehr zusammenkommen, wenn wir uns nicht auf einen gemeinsamen Weg einigen können, wenn das Pulver verschossen ist und der Wut ich schon reichlich Luft gemacht habe und jetzt fällt mir nichts mehr ein. Nichts, was ich noch sagen könnte, nichts, was irgendwie dazu beitragen könnte, die Situation zu klären, die Wogen zu glätten und das Ganze zu einem guten Abschluss zu bringen. Es kann auch sein, ich bin so verletzt, dass ich mich zurückziehe und nichts mehr sage, einfach um mich selbst zu schützen. Vielleicht hülle ich mich aber auch in so ein eisiges Schweigen. Ja, mit dem ich dem anderen meine Missbilligung so richtig spüren lasse, dass er ja einfach gestraft wird quasi. Ich kann jemanden mit meinem Schweigen auch abstrafen. Es gibt auch ein ängstliches Schweigen oder so ein peinliches oder so ein beschämtes Schweigen. Ja, wenn ich Sorge habe, dass das, was ich sage, in einer Gruppe nicht ankommt, dass ich vielleicht lächerlich gemacht werde. Und vielleicht habt ihr sowas auch schon mal erlebt. Man sagt etwas in einer Gruppe und keiner reagiert darauf. Und der Satz bleibt da irgendwie einfach so unkommentiert in der Luft hängen. Und dann schäme ich mich vielleicht, weil ich meine, ich hätte was Dummes gesagt. Und ich empfinde das Schweigen der anderen als peinlich für mich. Und dann gibt es ja auch noch diese plötzlichen Redepausen. Also, die ich als unangenehm empfinde zwischen mir und einer Person, die mir jetzt noch nicht so vertraut ist. Und ja, vielleicht so beim Essen oder im Aufzug, beim Smalltalk einfach. Ja, da ist eine Person, die lerne ich jetzt gerade erst kennen und ich möchte auch Interesse zeigen. Aber mir fällt überhaupt nichts ein, was ich jetzt irgendwie sagen oder fragen könnte. Und dem anderen auch nicht. Und dann steht man da so. So, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also ich kenne sowas, das ist dann irgendwie so ein bisschen peinlich. Es gibt auch das Schweigen vor dem Sturm. So eine fast schon gespenstische Ruhe. Diese besondere Atmosphäre in der Natur, bevor ein Gewitter losbricht. Das gibt es auch in Beziehungen, also nicht nur in der Natur. Also dieses Schweigen, diese Stille, bevor es so richtig unangenehm wird, bevor so ein lange schwelender Konflikt jetzt an die Oberfläche kommt und losbricht. Manchmal kommt man auch in so eine Gruppe rein oder man betritt einen Raum, in dem schon andere Menschen sind und man spürt das. Da ist irgendwas und das ist überhaupt nicht gut. Also das ist dieses Schweigen vor dem Sturm, was schon fast mit Händen zu greifen ist. Es gibt aber auch ein entspanntes Schweigen, ein wohltuendes Schweigen. Also ein Schweigen, wie vertraute Menschen es miteinander teilen können. Liebespaare oder Freunde, die das auch genießen können. Sie wissen, wir sind gerne zusammen, wir interessieren uns füreinander und deshalb werden Redepausen dann auch nicht als peinlich empfunden. Weil man ist sich vertraut und manche Menschen sind sich innerlich so nah, dass sie auch in ihrem Schweigen übereinstimmen und dass sie erahnen können, was der andere gerade wohl so denkt. Der britische Schauspieler Alec Guinness sagt dazu, es gibt kaum etwas Besseres, als mit einem guten Freund über ein interessantes Thema zu schweigen. Ungemein wohltuend ist auch so dieses mitfühlende Schweigen eines Freundes, wenn es mir gerade nicht gut geht. Also jemand, der merkt, dass ich jetzt gerade keine Ratschläge brauche, sondern ein offenes Ohr. Dass ja jemand da ist, dessen Schweigen mir jetzt signalisiert, du hast meine volle Aufmerksamkeit. Ich bin ganz bei dir. Erzähl doch einfach mal. Und manchmal schweigen wir, weil wir ganz gespannt sind auf das, was gleich Schönes passiert. Als Kinder sind meine Schwester und ich an Heiligabend irgendwann immer ruhiger geworden und haben sogar dann aufgehört, also ganz aufgehört zu reden. Und das war immer dann, wenn wir wussten, gleich läutet das Glöckchen. Und dann machen die Eltern die Wohnzimmertür auf und wir dürfen rein und sehen den Tannenbaum, der da so leuchtet. Und darunter stehen dann schon so verheißungsvolle Päckchen. Und wir wissen, jetzt geht's gleich an die Bescherung. Oder bei Erwachsenen dann, wenn du in einem Konzert sitzt oder vielleicht in einer Theateraufführung, einer Vorstellung und langsam verebbt so das Reden. Und irgendwann werden alle ganz still, weil jeder weiß, jetzt geht's gleich los. Und es gibt auch so ein ehrfürchtig staunendes Schweigen. Also ich habe das so empfunden nach der Entbindung, also nachdem unsere Söhne geboren wurden und du hältst so deinen gerade angekommenen Säugling im Arm und du schaust ihn dir an. Und du kannst dieses Wunder dieses neuen Lebens noch überhaupt nicht fassen. Oder wenn wir einen Sonnenuntergang betrachten oder ein Kunstwerk oder wenn wir beim Wandern in den Bergen um eine Ecke kommen und plötzlich haben wir so eine großartige Aussicht auf eine majestätische Bergkette oder wir stehen plötzlich vor so einer üppigen, superbunten Blumenwiese. So schön, dass es einem die Sprache verschlägt. Ein ehrfürchtiges Staunen, wie man es vielleicht auch in einer Kathedrale empfindet oder in einer Anbetungszeit oder sonst in irgendeinem Moment der besonderen Gottesbegegnung, wenn Jesus dein Herz berührt und durchströmt, wenn du so etwas Gewaltiges, Einzigartiges erlebst, dass es dir den Atem raubt. Und von dieser Art und noch viel gewaltiger und tiefer ist das Schweigen, das ich vor einiger Zeit in der Bibel in der Offenbarung entdeckt habe. Die Offenbarung des Johannes ist ja wirklich ein einzigartiges Buch, das allerdings bei Christen ganz unterschiedliche Gefühle hervorruft. Manchmal wird es auch eigentlich eher selten gelesen. Also für manche ist die Offenbarung so eine Art Endzeitfahrplan. Sie versuchen herauszufinden, wann genau, in welcher Reihenfolge, was passieren wird und wo wir jetzt genau stehen. Dann einfach gucken, weiß ich nicht, wie sie dann alles da so einsortieren können. Manchen Christen macht die Offenbarung auch Angst, weil in der Offenbarung ist auch beschrieben, was geschehen muss, was Christen auch erleiden, bevor Jesus sein Reich endgültig zur Vollendung bringt. Andere können mit der Offenbarung gar nichts anfangen, wegen dieser vielen Bilder und Symbole, die uns heute fremd sind, wo wir oft nur Bahnhof verstehen. Als Johannes die Offenbarung geschrieben hat, in einer Zeit der Christenverfolgung, da war das anders. Also diese Symbole und die Bilder, die Johannes gebrauchte, die waren den Christen damals vertraut. Damit konnten sie sehr wohl etwas anfangen. Und für sie war das auch kein Rätselraten, um jetzt irgendwie erstmal herausfinden zu müssen, mühsam, was Johannes damit gemeint haben könnte. Also sie haben das verstanden und sie wurden dadurch ermutigt. Und Ermutigung hatten sie auch dringend nötig. Manche Christen waren getötet worden. Andere saßen wegen ihres Glaubens im Gefängnis. Wieder andere befanden sich in der Verbannung, wie Johannes gerade, mussten Zwangsarbeit leisten. Die Hoffnung und die Erwartung, dass Jesus wiederkommen würde, hatte sich jetzt, 60 Jahre nach seinem Sterben, immer noch nicht erfüllt. Und viele standen in der Gefahr, ihren Glauben zu verlieren. Und in dieser Zeit weitet Gott Johannes den Blick für die größere Perspektive. Er öffnet Johannes die Augen für das Geschehen in der himmlischen Welt. Wie dieses Geschehen, wie der Himmel mit dem Erleben der Nachfolger verknüpft ist. Johannes sieht Dinge, die den menschlichen Horizont völlig übersteigen. Und er versucht jetzt, mit ihm vertrauten Worten und Bildern zu beschreiben, was er nie zuvor gesehen hat und was eigentlich auch unbeschreiblich ist. Durch die Offenbarung will Johannes die Gemeinden ermutigen, an Jesus festzuhalten. Weil Jesus ist der von Gott eingesetzte Weltherrscher. Und er wird nicht eher ruhen, bis er seine Herrschaft völlig aufgerichtet hat. Und daran wird ihn nichts und niemand hindern. Und das sollen Christen tief in ihrem Herzen begreifen. Das sollen sie tief in sich aufnehmen. Und Gott wirklich in allen Bezügen ihres Lebens den Herrn sein lassen. Und auch heute will dieses Buch, diese Offenbarung uns keine Angst machen, sondern Gott will uns dadurch ermutigen und er lädt uns ins Vertrauen ein. Und gleichzeitig sensibilisiert er uns auch für die Gefahren, die unsere Welt und unser Leben bedrohen und bringt das alles in Zusammenhang mit seinem Handeln und mit seinem Plan für unser Leben. Also wir sollen jetzt weder völlig furchtsam durchs Leben gehen, noch völlig naiv, sondern wir sollen in der Kraft unseres Herrn dem Leben begegnen und es gestalten und auch Geschehnisse durchaus auch einordnen. Und das große Schweigen in der Offenbarung, das ist mir beim Bibellesen im September begegnet. Und das war nur ein Satz und er hat mich nicht mehr losgelassen. Und vielleicht kennt ihr das, wenn so eine Aussage, die auf den ersten Blick vielleicht eher so ein bisschen nebensächlich wirkt, wenn ihr die in der Bibel lest und plötzlich packt ihr euch und ihr werdet ganz aufgeregt, weil ihr ahnt, dass das Ganze eine tiefere Bedeutung hat. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also so ging es mir jedenfalls im September und immer wieder kam mir dieser eine Satz in den Sinn, den ich gelesen habe und über den habe ich nachgedacht. Und ich hatte, also habe immer noch den Eindruck, dass ich da gerade mal so ein bisschen an der Oberfläche kratze. Und ich gebe zu, zwischendurch habe ich auch gedacht, ja Andrea, jetzt spinnst du irgendwie völlig. Wie kann das sein, dass ein so ein Satz so dermaßen viel mit dir macht und dich berührt und du kannst noch nicht mal sagen, was genau ist das denn jetzt? Aber als Peter dann gefragt hat, ob ich eine Idee hätte, heute für den Ewigkeitssonntag, für eine Predigt, da war dieser Satz direkt wieder da und da dachte ich, ja, alles klar, also dieser Vers wird jetzt Predigtthema. Und der steht in Offenbarung 8, Vers 1. Und da heißt es, und als es, also gemeint mit dem Es, ist das Lamm, Jesus Christus, der allein würdig ist, dieses Buch mit den sieben Siegeln, von dem in der Offenbarung die Rede ist, zu öffnen. Also, und als es das siebte Siegel öffnete, entstand ein Schweigen im Himmel für etwa eine halbe Stunde. Als es das siebte Siegel öffnete, entstand ein Schweigen im Himmel etwa eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde, 30 Minuten, 1800 Sekunden. Ungefähr so lange schweigt der Himmel, und zwar völlig. Es ist so leise, du könntest eine Stecknadel fallen hören. Fällt aber keine, weil es ist ja vollkommen still. Und das können wir uns vielleicht schwer vorstellen, weil irgendwas hören wir eigentlich immer. Also selbst wenn gerade kein Lärm um uns tobt, wir uns vielleicht zurückgezogen haben, allein sind, es relativ ruhig ist, dann hören wir wahrscheinlich immer noch irgendwelche Hintergrundgeräusche. Also das leise Rauschen der entfernten Autobahn vielleicht, ein bellenden Hund irgendwie ganz entfernt oder gedämpfte Stimmen aus der Nachbarwohnung oder das Summen des Kühlschranks oder so. Als Jesus seine Hand ausstreckt und das siebte und letzte Siegel öffnet, ist der ganze Himmel vollkommen still. Und dabei war er eben noch angefüllt mit Freude, mit Jubel, mit Klängen zum Lob Gottes. Ich lese mal ab Kapitel 7, ab Vers 9. Da heißt es, danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße Gewänder gehüllt standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm, hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme, das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Diesem Lobpreis schloss sich die ganze unzählbar große Schar der Engel an, die rings um den Thron und um die Ältesten und um die vier lebendigen Wesen standen. Sie warfen sich vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Amen, so ist es, riefen sie. Anbetung, Ehre und Dank ihm, unserem Gott. Herrlichkeit und Weisheit, Macht und Stärke gehören ihm für immer und ewig. Amen. Lasst das mal auf euch wirken. Viele, 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 viele Menschen aus allen Völkern, aus allen Kulturen mit unterschiedlichen Sprachen stehen nun endlich vor ihrem Herrn und feiern den König der Könige. Gemeinsam mit unzähligen Himmelswesen erheben sie ihre Stimmen zu einem gewaltigen Lobpreis. Sie lachen und weinen und tanzen vor Freude und werfen sich nieder vor ihrem Herrn. Die Menschen sind in weiße Gewänder gehüllt, weiß die Farbe der Reinheit. Sie sind umgeben und durchströmt von der Gnade Gottes, reingewaschen durch das Blut Jesu. Die himmlische Welt feiert. Der Thronsaal ist voll Musik und hallt wieder von den Stimmen, die sich im Lob Gottes vereinen. Eine sagenhafte Klangwolke füllt alles aus. Und dann wird es plötzlich still. Der Himmel verharrt in ehrfürchtigem Schweigen. Der ganze Himmel. Jedes Wesen im Himmel schweigt. Alle erkennen, dass dies ein besonderer Moment ist. Ein Schlüsselmoment. Das siebte und letzte Siegel wird geöffnet. Und das Schweigen entsteht. Es ist da. Genauso selbstverständlich, wie eben noch alle gemeinsam ihre Stimmen erhoben haben, sind jetzt alle gemeinsam still. Niemand muss um Ruhe bitten. Niemand muss für Ruhe sorgen. Binnen kürzester Zeit ist diese Ruhe da. Ich finde das erstaunlich, wenn man bedenkt, wie lange es manchmal braucht in Gruppen von, sagen wir mal, 6 bis 8 Personen, bis da Ruhe eingekehrt ist. Im Himmel ist das kein Problem. Niemandem entgeht, dass jetzt die Zeit zum Schweigen gekommen ist. Egal, wo die einzelnen Himmelsbürger gerade sitzen oder stehen oder unterwegs sind, sich aufhalten, was sie auch gerade tun, ob sie gerade ganz nah am Thron sind oder weiter weg, ob da noch andere zwischenstehen. sie alle erkennen, dass jetzt dieses siebte Siegel geöffnet wird und sie schweigen. Und ich musste da an die Aussage des Apostel Paulus denken in 1. Korinther 13, Vers 12. Da sagt er, jetzt erkenne ich stückweise, also jetzt hier auf dieser Erde, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt bin. Also hier sehen wir an dieser Stelle dieses himmlische, dieses absolute, vollkommene Erkennen, das wir einmal haben werden. Also dann werden wir alles sehen, alles begreifen, alles verstehen und alles wissen. Alles ist vollkommen klar. Es gibt keine Unsicherheiten mehr. Niemand muss uns sagen, was zu tun ist. Denn wir alle wissen zweifelsfrei, wann was dran ist. Und nach diesem gewaltigen Gotteslob ist jetzt das Schweigen dran. Und niemand unterbricht die Stille oder löst sie vorzeitig auf. Es ist vollkommen still. Man hört nichts. Alle Augen schauen wie gebannt auf Jesus, auf seine kraftvollen, durchbohrten, zärtlichen, heilenden Hände, die sich nach dem Buch mit dem siebten Siegel ausstrecken. Jesus allein ist würdig, dieses Buch und die Siegel zu öffnen. Er kann das tun und er tut es auch. Und der ganze Himmel ist jetzt Zeuge dieses kosmischen Geschehens. Das große Finale wird eingeläutet. Das ist ein höchst spannender, ein durch und durch heiliger Moment. Was bisher unter Verschluss gehalten wurde, wird jetzt offensichtlich und freigesetzt. Die Geschichte Gottes mit seiner Welt, die entfaltet bis zum Ende der Welt und darüber hinaus entfaltet die sich nach Gottes Drehbuch. Und niemand kann sagen, das geht mich nichts an. Weil Gott gegenüber kannst du nicht neutral bleiben. Also entweder folgst du ihm oder du lehnst ihn ab. Entweder wählst du das Leben oder den Tod. Was der Herr für dich will, das sagt er dir ganz offen. Er hat Leben in Fülle für dich. Und er will, dass du dieses Leben ergreifst, indem du ihm vertraust. Alles läuft auf diese große Erfüllung zu, auf Jesus Christus. Er ist der Erste und der Letzte und der Lebendige. Er war tot, aber jetzt lebt er in Ewigkeit und er hat die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Das ganze Universum wurde durch Jesus Christus geschaffen und alles findet in ihm sein Ziel. Kein Wunder, dass der Himmel ergriffen schweigt und dass es allen die Sprache verschlägt. Es gibt keine angemessenen Worte für das, was in diesem Moment passiert. Jedes Wort wäre ein Wort zu viel. Der Himmel hält den Atem an vor dem großen Finale, vor dem triumphalen Zieleinlauf. Wenn dann nach der Zeit der letzten Kämpfe die vollkommene Erfüllung kommt. Beim ersten Lesen damals habe ich gedacht, eine halbe Stunde Stille, das ist aber ganz schön lang. Aber dann fiel mir Folgendes auf. Gemessen an dem großen, universalen Drama der Weltgeschichte, in dem jetzt das letzte Kapitel aufgeschlagen wird, ist eine halbe Stunde dann ja doch nicht mehr so lang, sondern eher so ein kurzes Innehalten. Vergleichbar vielleicht mit dieser kurzen Pause am Ende einer Symphonie, bevor die Musik ein letztes Mal anschwillt und dann die Pauken einsetzen und sich die ganze Spannung in so eine fulminanten Schlussakkord entlädt. Und dann kommt vorher nochmal so eine kurze Pause. Und dieses Geschehen das hier beschrieben wird in der Offenbarung, das liegt für uns noch in der Zukunft. Aber als Jesu Nachfolger, als Himmelsbürger, können wir schon hier und jetzt in den göttlichen Thronsaal eintreten. Wir können uns im Gebet mit der himmlischen Welt verbinden. Wir können unseren Herrn loben. Wir können ihn anschauen und angesichts der Größe und Pracht Gottes in ehrfürchtigem Schweigen verharren. Und wir brauchen diese Momente, in denen wir ganz still vor Gott werden, in denen wir wirklich vor ihm schweigen, ihn anschauen und warten, was passiert. Gott segnet das und es ist überaus wohltuend, lebensfördernd und gut für unser Herz, wenn wir uns diese Zeiten des Ruhigwerdens, diese Zeiten, in denen wir still sind, gönnen. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum Jesus in der Bergpredigt Matthäus 6 sagt, wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer, dann schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Räume der Ruhe, in denen es erstmal äußerlich still ist, diese Räume, die wir uns schaffen, in die wir uns ungestört zurückziehen können, die machen es uns dann auch leichter, auch innerlich zur Ruhe zu kommen, vor unserem Herrn still zu werden. Und weißt du, was in diesen Zeiten passiert, in denen du schweigend vor deinem Herrn verharrst? Er richtet deinen Blick neu aus. Er spricht dir seine Liebe zu. Er zeigt dir, wofür du geschaffen bist. Er gibt dir einen Vorgeschmack auf das Leben, das du einmal in vollkommener Weise mit ihm führen wirst. Nach deinem Umzug, wenn du diese Welt verlässt. Wir leben in schweren Zeiten und die Bibel macht kein Geheimnis daraus, dass uns harte Kämpfe bevorstehen, bis wir den endgültigen Sieg mit unserem Herrn genießen können. Aber der Ausgang steht ja schon fest. Jesus ist der Sieger. Er richtet sein Reich auf und in diesem Reich wird es überhaupt nichts Böses mehr geben, überhaupt nichts Schweres, überhaupt nichts Belastendes und nichts und niemand, der sich gegen Gott auflehnt, wird in dieser Welt Platz haben. In dieser Welt gibt es nur noch Freude, Erfüllung, Anbetung. Und vielleicht hast du Sorge, dass dir das langweilig werden könnte. Diese Sorge habe ich schon öfters gehört und ich denke, die hängt damit zusammen, dass wir in dieser Welt, in unserem Leben, dass wir uns da andauernd über unser Tun definieren. Über das, was wir bringen und leisten und hinkriegen. Boah, der leitet eine Firma, hast du das gewusst? Oh, der hat ein soziales Projekt angestoßen. Der ist ehrenamtlich total engagiert und so, kümmert sich um und was weiß ich was noch alles und so, tut richtig viel Gutes oder hat eine tolle Karriere gemacht. Boah, hast du mal das Haus gesehen, das die gebaut haben und so. Also, ist ja egal, ne? Irgendwas Tolles getan und dann ist das in unseren Augen ein erfolgreicher Mensch. Das Interessante ist ja, wie Gott Erfolg definiert. Weil bei Gott geht es jetzt gar nicht in erster Linie ums Tun. Bei Gott geht es darum, wer du in Jesus Christus bist. Sein geliebtes Kind für immer. Sein Augapfel. Sein kostbarer Schatz. Jesu Braut. Gott hat eine andere Sicht als wir und wie gesagt, er definiert auch Erfolg anders als wir. Im Alten Testament gibt es einige Männer, von denen gesagt wird, dass sie Erfolg hatten in ihrem Tun, also dass ihnen alles gelang. Mose, David, Hiskia, Josef und so weiter. Und wenn man sich deren Leben anguckt, dann denkt man, nanu, wieso steht das da so? Weil die haben auch Sachen gemacht, die waren jetzt gar nicht toll oder die sind ihnen auch mal misslungen und so. Das waren aber alles Männer, die sich nach Gott ausgestreckt haben. Und ihr Erfolg wird definiert und begründet wieder mit so einem kleinen, hochinteressanten Satz. Und dieser kleine Satz taucht bei allen diesen Männern auf. Könnt ihr mal nachforschen, müsst ihr euch nur das ganze Alte Testament mal eben durchlesen, dann werdet ihr das finden. Da heißt es, der Herr war mit ihm. Und er hatte Erfolg in allem, was er tat, so in der Art. Aber immer, der Herr war mit ihm. Erfolgreiches Leben ist ein Leben in der Nähe des Herrn, der mit dir ist. Und dieses Leben in der unmittelbaren, in der innigen Nähe Gottes, in dem wir vollkommen aufgehoben sind, dieses Leben werden wir dann in vollkommener Weise führen. Vielleicht kannst du dich an einen Moment in deinem Leben erinnern, in dem du die Nähe eines geliebten Menschen oder die Nähe Gottes ganz intensiv wahrgenommen und besonders genossen hast. Also ein Moment, in dem du völlig glücklich warst, zufrieden, vollkommen erfüllt, in dem du nichts, aber auch gar nichts vermisst hast. Ein wunderschöner, ein perfekter Moment. Und falls du dich an solch einen Moment in deinem Leben erinnerst, halte ihn mal kurz fest. Hast du dir wirklich gewünscht, dass dieser Moment endlich mal aufhört, damit es dir nicht zu langweilig wird? Und dieser Moment, dieser perfekte Moment, wenn du ihn erlebt hast, dann war er nur ein klitzekleiner Vorgeschmack. Ein winziger Appetizer auf das, was dich im Himmel erwartet, was du dauerhaft leben wirst. Und falls du jetzt immer noch unruhig fragst, ja, aber was werde ich denn im Himmel tun? Du wirst Gott schauen, du wirst ihn genießen, du wirst ihn gemeinsam mit der gesamten Himmelswelt anbeten und du wirst mit ihm herrschen. In alle Ewigkeit. Wird das langweilig? Wohl kaum. Ich wünsche uns, dass wir uns ermutigen lassen, die Stille vor Gott zu suchen und dass wir uns von ihm hineinnehmen lassen in seine Sicht der Dinge. Amen. Ich möchte noch beten. Danke, Herr, dass du bist, der du bist, mächtig, groß, gewaltig, voller Kraft und voller Liebe für deine Menschen. Danke, Jesus, dass du dich hingegeben hast, damit wir mit dir leben können, damit wir Zukunft und Hoffnung haben in dir. Danke, dass du sagst, dass du gekommen bist, um uns Leben in Fülle zu bringen, volles, echtes, überfließendes Leben. Danke, dass du weißt und nachvollziehen kannst, was wir in dieser Welt leiden, weil du selbst gelitten hast. Danke, dass du mit uns leidest, dass du jede unserer Tränen siehst und dass du uns zusagst, dass wir einmal umfassenden Trost haben werden für alles, was wir auf dieser Seite des Lebens erlitten haben. Und danke, dass du jede Träne trocknen wirst. Und danke, dass wir einmal mit dir in völliger Freude leben werden, wo nichts mehr uns beschwert und nichts mehr uns zum Weinen bringt, aus vielleicht vor Freude, aber jedenfalls nicht aus Kummer, aus Trauer oder aus Schmerz, und in der wir in der ganzen Fülle unserer Persönlichkeit, wie du uns geschaffen hast, vor dir stehen werden und zusammen mit allen anderen im Himmel, mit allen Engeln, mit allen, die dort leben, dich loben werden für ewig. Danke für das großartige Leben, das du uns mit dir selbst schenkst und für das du uns freisetzt und dass du schon hier in dieser Welt mit uns beginnst. Lass diese Hoffnung ganz tief in unser Herz einsinken, dass wir deine Liebe aufnehmen mit jeder Faser unseres Seins und dass deine Liebe durch uns hindurchstrahlt auf die Menschen um uns her, dass auch sie in dir ihr Zuhause finden. Dir sei Lob und Ehre, heute und für alle Zeit. Amen.